Heute zu Gast bei Behind the Sea Achim Weig. Achim ist Founder und CEO der EQS Group. Was mal vor 20 Jahren als EquityStory.com gestartet hat, ist heute mit rund 600 Mitarbeitenden in 15 Ländern und 14.000 Kunden eines der bedeutendsten B2B Investor Relations Tech-Unternehmen. Vor 20 Jahren war ja auch dann irgendwann der Dotcom-Crash. Das heißt, diese Zeit gehört natürlich auch zur Gründungsgeschichte dazu. Und wir haben uns alles angeschaut. Von Achims Karriere, wie er die Idee hatte, die Unternehmung zu gründen, bis hin zum Wachstum und natürlich auch allen Höhen und Tiefen. Speziell, wie er es durch die Tiefen geschafft hat. Er hat nämlich teilweise sogar am Wochenende die Firma selbst geputzt und hat sich auch Geld leihen müssen aus dem privaten Umfeld, als einfach mal Investorengeld dann auch zu speziellen Zeiten knapp war. Das alles hat er uns im Podcast erzählt. Ich finde, eine Wahnsinnsgründergeschichte, war für mich super inspirierend und ich denke auch, dass ihr da einiges mitnehmen werdet. Wenn ihr diese Story super findet, dann teilt sie gerne mit jemandem, der das auch hören sollte. Ich freue mich über jedes Abonnement, was ihr mir für den Podcast da lasst. Und jetzt gehen wir rein in die neue Folge mit Achim Weig. Los geht's! Jede Woche spreche ich im Behind-the-Sea-Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht, auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast. Achim, willkommen im Podcast.
Ja, schön hier zu sein. War jetzt ein langer Winter für uns alle und heute scheint die Sonne.
Ja, genau.
Habe mich richtig gefreut, als ich jetzt mit dem Radl hierher gefahren bin zu euch.
Super, hey. Starten wir gleich mal rein. Sag doch uns mal, was du heute machst und wer du bist.
Ja, ich bin Gründer und CEO der EQS Group. Ich habe das Unternehmen im Jahr 2000 gegründet, damals noch als EquityStory.com AG. Da hört man schon, das war mitten in der Dotcom-Phase. Die Phase ist auch dann bald geplatzt. Also ich habe im Februar 2000 gegründet. Mhm. Und der Höhepunkt war ja vielleicht im März 2000 und danach ging es ja zuerst mal nur bergab. Die Idee war, eine B2B Investor Relations Plattform aufzubauen, die auf Video- und Audio-Streaming basierte. Mhm. Also auch vieles, was ich hier bei euch im Studio sehe, kenne ich aus dieser Zeit. Und da gab es natürlich viele Höhen und Tiefen. Wir waren sehr früh dran, viel zu früh. Mhm. Und haben sehr, sehr viel Pivot gemacht, also sehr viel am Geschäftsmodell gearbeitet, um irgendwann unseren Weg zu finden. Heute sind wir ein führendes Unternehmen im Bereich GRC, Governance, Risk und Compliance, mit 600 Mitarbeitenden in 15 Ländern aktiv, mit 14.000 Kunden, für die wir in erster Linie Compliance, Ethik, Investor Relations, Nachhaltigkeitsberichterstattung und Datenschutz digitalisieren und automatisieren.
Wow. Also super interessant. Wir müssen gleich mal dann sozusagen starten, wie man da überhaupt hinkommt, was da die ganze Geschichte dahinter ist. Aber erklär nochmal, also wenn jetzt ein Kunde von euch sozusagen erstmal börsennotiert ist oder man muss public sein, um euch zu nutzen, oder?
Ja, die ersten 17 Jahre haben wir uns ganz auf den Bereich public konzentriert, Investor Relations und alles, was dort digitalisiert werden kann. Da ist man natürlich in der Kommunikation auf der einen Seite, aber ist auch stark in der Regulierung. Mhm. Und das fängt an mit dem Thema Nachrichtenverbreitung. Alle börsennotierten Unternehmen müssen gewisse Pflichten einhalten, wenn es darum geht, Insider-Informationen zu veröffentlichen, die sogenannten Ad-Hoc-Nachrichten. Mhm. Und wir sind der Marktführer in Deutschland. Alle DAX-Unternehmen arbeiten mit uns. Wer sich für Börse interessiert und Nachrichten liest, EQS steht immer vorne dran, EQS News, EQS Ad-Hoc. Und da haben wir die führende Plattform, die haben wir nicht alleine aufgebaut, sondern da haben wir ein Tochterunternehmen der Deutschen Börse übernommen und dann aber sehr viel Technologie draufgesetzt, um das zu einer echten Plattform, zu einer echten Kommunikationsplattform auszubauen.
Okay. Und wie war das sozusagen, bevor ihr an den Markt gegangen seid? Was war da der gängige Weg sozusagen? Was ich noch kenne, sind halt so Investor Relation Calls und auch so Meetings, wo man eingeladen wird und dann ist man halt dort, kann Fragen stellen, kriegt dann die Ansprache und geht dann halt heim und vielleicht gibt es dann noch einen Brief oder so. Oder wie ist es dann damals gewesen?
Ja, also Ich war ja, bevor ich das Unternehmen gegründet hatte, im Bereich Investmentbanking unterwegs, hier in München, Hypovereinsbank. Damals gab es auch viele Börsengänge. Im Jahr 1999 zum Beispiel hatten wir 150 IPOs pro Jahr. Wenn wir jetzt über 15 IPOs mal sprechen, dann haben wir ein Peak-Jahr erreicht. Also das ist schon, keiner will mehr an die Börse. Damals in Zeiten des neuen Marktes haben wir in einer ganz anderen Welt gelebt. Und damals ging es darum, in erster Linie, das war unsere Idee, institutionellen Investoren zu helfen, das Management besser kennenzulernen. Grundsätzlich wollen institutionelle Investoren das Management persönlich kennenlernen. Das heißt, bei 15 IPOs, da kann ich auf den ganzen Veranstaltungen teilnehmen, da kann ich auch mein Unternehmen besuchen. Bei 150 IPOs geht es nicht. Und wir hatten die Idee, eben mit Video, Audio, Streaming hier zu arbeiten und hatten das erste Internet-IPO begleitet, also ein IPO und ein echtes IPO, also kein reines Internet-IPO, aber mit Video-Streaming. Okay. Das war damals die neue Sentimentalfilm AG. Das hat natürlich auch super zu dem Unternehmen gepasst. Und wir haben das Unternehmen über eine Online-Roadshow begleitet, sodass alle Investoren damals mit der Investmentbank Saal Oppenheim live dabei sein konnten, ohne eben vor Ort sein zu müssen.
Ah, okay.
Und wenn dann eben 5 IPOs pro Tag stattfanden, dann konnte man sich eben vielleicht ein IPO direkt anschauen in irgendeinem Konferenzzentrum und konnte dann eben auch andere online noch verfolgen. Also wir waren sehr früh dran im Jahr 2000. Eigentlich für unsere Zielgruppe zu früh, weil daran hatte ich auch nicht gedacht. Stell dir mal vor, im Jahr 2000, wenn du da im Investmentbanking gearbeitet hast, in einem großen Tradingraum, hattest du Reuters oder Bloomberg, aber du hattest kein Internet.
Ach so, okay.
Du musstest dann zu Hause dir vielleicht vor der Arbeit diesen Stream anschauen, weil zu Hause hatten die Leute schon Internet, aber in der Bank noch nicht.
Irre.
Stimmt. Ja, kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
Ja. Und wie war das eigentlich dann, weil ich kann mir vorstellen, dass solche Gespräche ja auch so übertragen, dass man da erst irgendwie Skepsis hat. Oder waren die dann so, nee, super, ja, jetzt können mehr Leute zuschauen. Oder waren die erstmal so, also da streamt jetzt jemand mit, das finde ich jetzt nicht so gut.
Nein, es war ja, bei IPOs ist ja klar, ich muss die Aktie vermarkten. Ich brauche auch, wenn viele IPOs stattfinden, ich brauche Aufmerksamkeit.
Ja.
Also sowohl für die Investmentbank als auch für das Unternehmen war das schon sehr interessant. Und es waren ja, es waren keine Live-Diskussionen. Es war das Management präsentiert das Unternehmen und dann gab es noch die Möglichkeit, per E-Mail, wir hatten auch keinen Chat, per E-Mail noch Fragen zu stellen oder auch irgendwo anzurufen und Fragen zu stellen.
Naja.
Ja, wir waren noch ganz am Anfang.
Voll gut. Und da konnte dann theoretisch jeder sich das anschauen oder habt ihr es dann an ausgewählte Investoren?
Ja, das ist ein guter Punkt. Die Idee war B2B. Und Investmentbanken haben ja, wenn sie auf Roadshow gehen, treffen sie auch nur institutionelle Investoren. Allerdings für unsere Plattform, also wir wollten ja nicht nur Projekte wie IPOs durchführen, sondern wir wollten dann eine Plattform etablieren, auf der Unternehmen sich grundsätzlich per Video- oder Audio-Stream präsentieren vor institutionellen Investoren. Die institutionellen Investoren mussten sich registrieren, die haben quasi mit ihrem Profil bezahlt. Also wir wussten dann, es war zwar anonymisiert, Name stand nicht dran, aber wir wussten, das ist der Fondsmanager der UBS, der investiert in den Bereich Immobilien, Real Estate, der hat dieses Fondsvolumen und der war jetzt auf deiner Präsentation.
Ah.
Ja, und das war natürlich interessant für Unternehmen. Nur für uns, die Herausforderung war, es war im Jahr 2000, in den USA kam der Fair Disclosure Act. Da kam schon die erste Regulierung, dass institutionelle Investoren nicht bevorzugt werden dürfen im Vergleich zu Privatinvestoren. Und was ja auch richtig ist. Und so kam mehr und mehr eben, hatten wir Gegenwind mit unserer B2B-Plattform, mit dieser Exklusivität, sodass auch Unternehmen und auch Banken sagten, ja, das können wir eigentlich nicht mehr machen. Was ja auch richtig ist, wir können ja keine Privatinvestoren benachteiligen, indem wir Informationen nur einer Zielgruppe zur Verfügung stellen.
Okay, verstanden.
Also die Regel gab es noch nicht in Europa, aber es war dann schon Best Practice.
Okay.
Cool. Ja, dann gucken wir uns mal so die ganze Story an. Also mich interessiert natürlich, erzähl noch mal ein bisschen, wie du dazu gekommen bist, wie du die Idee hattest, wie du, was du auch vorher gemacht hattest, also so Studium und dann erster Job, hast du schon gesagt, Investmentbanking, und wie sich dann die Idee kristallisiert hat und wie die Anfänge waren vor allem.
Ja, ich hatte, wie man es bei uns ganz klassisch gemacht hat, eine Banklehre. Und nach der Banklehre hatte ich studiert, BWL, und hatte die Möglichkeit, mit dieser Bank, der Commerzbank, ein studienbegleitendes Trainee-Programm durchzuführen, ein internationales Trainee-Programm. Das war sehr schön, weil ich konnte dadurch mein Studium mitfinanzieren. Ich musste zweimal im Jahr 6 Wochen irgendwo arbeiten, konnte mir auch das aussuchen beziehungsweise mich bewerben, war dann in Budapest zum Beispiel, in Berlin, in New York und habe da richtig mitgearbeitet, weil ich ja durch die Banklehre schon in vielen Bereichen reinschnuppern durfte. Also das war eine tolle Zeit, auch in der Bank schon viele Bereiche kennenzulernen. In New York syndizierte Kredite, in Budapest, wie man so eine Vermögensverwaltung aufbaut und so weiter. Also sehr interessant. Und ich wollte nach dem Studium dann auch irgendwo im Aktienbereich rein. Habe mich da auch in New York im Bereich M&A beworben, hatte aber dann zu wenig Zeit, um durch die ganzen Prozesse durchzugehen. Es war damals auch keine einfache Zeit. Im Internetblase war geplatzt. Wir hatten damals die Möglichkeit, dann in Deutschland eine gewisse Zeit in den USA wieder zurückzukommen und mich dann bei Banken beworben und über Bereich Institutional Sales Equities reinzukommen in das Banking. Und das war interessant, weil wir da den institutionellen Bereich kennengelernt hatte und weil ich auf der anderen Seite verstanden habe, wie Unternehmen mit institutionellen Investoren kommunizieren sollten. Und es war für viele Unternehmer damals recht schwer zu verstehen, wie institutionelle Investoren denken und was es bedeutet, dann auch börsennotiert zu sein.
Okay. Also da war sozusagen das erste Mal, wo du wirklich in Kontakt gekommen bist mit dem, was eigentlich den Use Case dann für EQS erzeugt hat, oder?
Richtig.
Okay.
Und da war ich mit dem Unternehmen unterwegs. Wir waren auf dem Weg nach London, um institutionelle Investoren zu treffen. Hört sich jetzt irgendwie an wie eine erdachte Geschichte, aber wir waren wirklich auf so einer Dauerschleife über London und konnten nicht landen wegen schlechtem Wetter und Nebel. Und da dachte ich mir, das muss doch irgendwie einfacher gehen, ja. Jetzt können wir die ganzen Termine heute nicht wahrnehmen. Wie aufwendig ist das und wie ärgerlich? Und dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema mehr zu beschäftigen und habe dann auch einen Artikel gelesen in der Zeitung. Die erste Internet-Roadshow wurde in USA durchgeführt. Das war 99. Und dachte ich, boah, super interessant, sowas möchte ich auch machen und dann eben gleich standardisiert auf einer Plattform und nicht nur in einzelnen Projekten.
Okay, verstanden. Ich kann mich da jetzt nicht ganz dran erinnern, wahrscheinlich weil ich da noch in der Grundschule war, aber was war denn damals so, was wurde gestreamt damals zu der Zeit, 99, 2000? Gab es da schon irgendwas, wo Leute wirklich Streams geguckt haben?
Es gab fast noch nichts. Also okay. Es gab, ja, wenn man nochmal zurückschaut, wann kam das iPhone auf, ne? 2007. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wann YouTube aufkam, noch viel später. Also es wurden in erster Linie Events gestreamt. Damals eben eine Hauptversammlung zu streamen war schon möglich, hat sich noch keiner dran getraut, weil es im rechtlichen Thema ist, aber Pressekonferenzen wurden schon gestreamt. Ich glaube, auch Konzerte wurden schon die ersten gestreamt.
Okay.
Aber wir waren eben noch ganz, ganz am Anfang. Die Technik war super interessant. Es war ein ganz harter Wettbewerb, weil ganz viel Geld in diesen Bereich Videostreaming geflossen ist. Und die Preise sind sehr, sehr schnell verfallen. Also es war wirklich schwer, in diesem Bereich dann auch Fuß zu fassen und ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufzubauen.
Verstehe ich. Okay, das heißt, du sitzt da im Flieger, kreist über London und hattest dann irgendwo da in der Zeit auch die Idee, das kann man ja irgendwie anders machen. Ja. Wie ging es dann weiter? Hast du das dann intern vorgeschlagen in der Firma erst oder hast du gleich gesagt, so, I'm out. Ich meine selber.
Naja, ich hatte dann so eine kleine Zwischenetappe mit dem Leiter Aktienresearch ein kleines Beratungsunternehmen gegründet. Mhm. Und dort haben wir uns auf Corporate Finance und Investor Relations Beratung konzentriert, Unternehmen geholfen, an die Börse zu gehen, Unternehmen geholfen, zu kommunizieren. Und dann eben hatte ich meinem Mitgründer gesagt, Mensch, ich will mich ganz auf dieses Thema Internet konzentrieren. Und mein Mitgründer hat sich weiter um das Beratungsgeschäft gekümmert und ich bin dann irgendwann raus und habe mich ganz auf die Investorenkommunikation online fokussiert.
Okay, verstanden. Wie war denn, also erstmal finde ich den Zwischenschritt sehr interessant, dass man erstmal ein Professional Services Unternehmen hat, weil meistens kann man dann besser bootstrappen, oder ihr hattet wahrscheinlich auch keine Investoren am Anfang,
richtig,
oder?
Richtig, ja.
Okay.
Also die Beratungsgesellschaft haben wir natürlich selbst finanziert, wie du sagst, das ist ja dann relativ einfach, du hast relativ schnell Cashflow. Mhm. Mit dem IT-Unternehmen, es war ja letztendlich ein Software-as-a-Service, man hat damals noch nicht Software-as-a-Service gesagt, aber wir hatten alles in der Cloud schon. Dort haben wir Investoren gesucht und dort hatte ich einen Investor gefunden, der mir auf Basis einer wirklich grässlichen gelb-grünen PowerPoint-Präsentation 1 Million für 10% angeboten hat.
Ja. Also und direkt eine 10-Millionen-Bewertung dann.
Eine 10-Millionen-Bewertung aufgrund einer PowerPoint-Präsentation. Ja. Das direkt. War im Jahr 1999 noch möglich. Ja. Danach war es das Tor für oder das Fenster bestimmt für 5, 6, 7 Jahre zuerst mal geschlossen.
Ja, das stimmt.
Dieser Investor ist irgendwann wieder raus, dem habe ich die 10% für 100.000 Euro wieder abgekauft. Also der hat kein gutes Geschäft gemacht, aber der wollte unbedingt wieder raus.
Ja.
Das war damals der größte Market Maker an der Nasdaq. Die hatten da halt einiges mal ausprobiert in Europa und als sie dann entschieden haben, wieder zurück nach USA zu gehen, dann wollten sie eben alles loswerden, was sie noch in Europa hatten. Das war für mich eine gute Möglichkeit, das wieder zurückzunehmen.
Okay.
Obwohl sich das Unternehmen eigentlich ganz gut entwickelt hatte.
Ja, okay. Und wie waren die Anfänge? Wie hast du die ersten Kunden gekriegt? Oder lief es am Anfang direkt gut? Oder war gleich Nachfrage da? Oder nicht so gut? Oder?
Ja, also wir hatten in München hier das Glück, dass wir so einige Highflyer am neuen Markt hatten, die aus dem Medienbereich kamen und deswegen sehr offen für das Thema Videostreaming waren. Mhm. EMTV war der absolute Überflieger. Mhm. Die waren Kunde. H5B5 Media hieß ein Unternehmen. Mhm. Odeon Film AG hieß ein Unternehmen. Oder die Entertainment. Das waren alles Unternehmen, die hatten mal Milliardenbewertungen. Wow. Die haben mit uns an diesen Videostream-Formaten gearbeitet und wir haben die dann eben auf unserer Plattform gestreamt.
Okay.
Wir hatten innerhalb kürzester Zeit 1000 registrierte institutionelle Investoren, die sich dafür interessiert hatten. Also die Investorenseite war relativ schnell aufzubauen, das hat super funktioniert. Mhm. Die Schwierigkeit war dann quasi ein Sample von Unternehmen aufzubauen, sodass die Investoren wussten, hier kriege ich immer wieder interessanten neuen Content. Mhm. Also für uns war wirklich die Schwierigkeit, so Unternehmen zu gewinnen. Ne? Jedes Unternehmen musste ein Budget zwischen 50.000 und 100.000 Euro zur Verfügung stellen. Das war schon viel Geld. Mhm. Und in den Hochzeiten war das okay. Aber als dann der Markt sich abgeschwächt hat und irgendwann die Internetblase geplatzt ist und dann noch ein Jahr später der 11. September kam, ging gar nichts mehr.
Mhm. Oh, ja. Das heißt, dann seid ihr eigentlich in eine Phase gerutscht, offensichtlich, wo dann das Unternehmen, wo du es dann so mit 100.000 die 10% zurückkaufen konntest.
Ja.
Das heißt, da ist die Bewertung dann runtergesunken.
Oder? Richtig. Also wir waren im Jahr 2 dann, das war Ende 2001, wir waren nicht profitabel. Wir hatten mit 15 Mitarbeitenden gestartet, wir mussten auf 6 Mitarbeitende zurück. Mhm. Wir hatten eigentlich keinen Plan nach dem 11. September. Und da hatte ich das große Glück, ein Unternehmen aus USA hat mir geschrieben, mhm. Mensch, ist ja ganz interessant, was ihr da in Deutschland macht, gar nicht gedacht, dass ihr da auch schon so weit seid. Mhm. Willst du uns mal besuchen? Da habe ich gesagt, ja, ist interessant. Die saßen in Boston, über Weihnachten komme ich mal vorbei. Und dann hatten wir eben ein paar Tage vor Weihnachten abgemacht, dass ich da mal im Office bei denen vorbeischaue in Boston. Das Unternehmen hatte schon 300 Mitarbeiter und hatte sich voll und ganz auf Video- und Audio-Streaming konzentriert, plus weitere Investor Relations Services und Produkte. Also das war eine ganz interessante Geschichte. Da stand ich dann am Empfang, habe mich angemeldet und dann hieß es, ja, aber es steht hier kein Eintrag da und der Rob, unser President, der ist heute gar nicht im Office. Da habe ich gesagt, das ist echt ärgerlich, den Termin habe ich ja schon vor 3-4 Monaten ausgemacht. Naja, vor 3-4 Monaten. Also wenn Sie in den USA einen Termin ausmachen, ne, dann müssen wir schon noch mal ein paar Wochen vorher noch mal bestätigen. Ne? Also kann man doch nicht 3-4 Monate einen Termin ausmachen und dann steht man plötzlich an der Rezeption.
So wie wir heute.
Ja,
genau. Podcast-Termin.
Genau, stimmt. Ja, ich dachte auch heute Morgen noch, aber dachte mir noch mal, schreib's, Franz, kam nichts mehr. Aber
alles gut.
Wir sind ja hier in Deutschland.
War ausgemacht.
Ja. Dann hatten die aber ein schlechtes Gewissen. Ich bin extra jetzt aus Deutschland hier angereist. Und dann hatte die Rezeptionistin da ein bisschen rumtelefoniert und gesagt, ja, also der ist ja in Boston heute da, der ist ja gar nicht im Urlaub, der kommt schon noch vorbei. Und dann saß ich halt hier 2 Stunden in diesem Office und habe mir alles Mögliche angeschaut, was die da an Infoständern und Prospekten und so rumstehen hatten. Ja, das alles schon mal eingepackt und in meine Aktentasche, damals hatten wir noch Aktentaschen reingesteckt. Ja, und dann kam er irgendwann mit einem recht schlechten Gewissen, hat mir seine ganze Firma gezeigt. Ich bin da schön rumgelaufen, wie wahrscheinlich vor 50 Jahren die Japaner bei uns, als sie die Automobilfirmen angeschaut haben, hab mir alles da angeschaut, hab ihm kurz gezeigt, was wir machten. Er war dann irgendwie dann doch nicht mehr so interessiert, keine Ahnung. Okay. Ja, und dann kam ich zurück in das Hotelzimmer in Boston. Meine Frau hat schon gewartet und gesagt, und habt ihr jetzt einen neuen Investor? Kann die Firma weiter überleben, die EQS? Da sage ich, nein, viel besser, schau, was ich habe. Und dann habe ich alle Prospekte auf dem Hotelbett ausgebreitet. Und dann sagt sie, was, wegen diesen Prospekten sind wir jetzt hierher? Sie hatte schon ganz den Glauben verloren an mich, ja, an meinen unbändigen Optimismus. Und ich sagte, ja, jetzt weiß ich, wie es geht. Wir machen es genauso wie die.
Ach so, okay.
Und dann kam ich eben Anfang Januar zurück. Wir waren noch 6 Mitarbeitende, haben uns die ganzen Broschüren angeschaut und gesagt, okay, dann machen wir das jetzt eben so wie die.
Ja.
Und von da ab ging es bergauf.
Was waren da so die Punkte, wo du gesagt hast, das hast du aus den Prospekten gelernt?
Ja, also wir hatten ja in unserer B2B-Plattform sehr viele standardisierte Informationen, aber eben auf unserer Plattform und die haben eben alles auf der Webseite des Unternehmens gemacht. Letztendlich Investor Relations Webseiten als Produkt verkauft. Ja, damals im Jahr 2000 haben alle in Projekten gedacht, in Mannstunden. Mhm. Und die hatten einfach 3 Webseiten. Eine Bronze, eine Silber, ein Gold. Ja, und mit einem Festpreis. Kauf diese Webseite, dann kriegst du alles, was hier in diesem Paket mit dabei ist. Aktiencharts, Newsfeeds, in diesem Design, irgendwelche Forms, die angebunden sind an die Datenbank und so weiter. Und eben als Produkt, ne? Und du konntest dann beim Unternehmen mit einem Produktkatalog ankommen und nicht mehr als Projektierer oder Berater, wie damals auch die ganzen Internetagenturen. Ja, die waren alles Agenturen eben und die hatten keine Produkte.
Mhm. Verstehe.
Also cool. In Produkten zu denken und auf den Unternehmenswebseiten zu arbeiten und nicht mehr auf unserer Plattform, das war letztendlich der Schlüssel für uns.
Okay, aber dann war ja dennoch noch nicht die Frage nach dem, ihr brauchtet ja Investment sozusagen. Das heißt, du hast dann die Prospekte genommen und ihr habt das dann so schnell gedreht, dass dann Cashflow gleich kam oder wie war das dann, dass ihr das überhaupt, diese Überlebung?
So schnell hat es nicht geklappt, aber wir hatten zumindest einen klaren Plan und dann konnte ich wieder mit Investoren sprechen, aber wir haben auch nicht mehr so viel Geld gebraucht. Ne? Wir waren ja nur noch 6 Mitarbeitende.
Okay,
wir haben auch jeder 25% Gehaltsverzicht gemacht und so weiter. Also wir hatten sehr, sehr niedrige Kosten, alles rausgehauen, was nicht mehr notwendig war. Kein Kopierer mehr, den wir geleased hatten und früher hatten wir noch Büropflanzen geleased und so weiter. Alles weg, alles runtergestrippt. Ich bin am Wochenende dann rein, um das Büro zu putzen und die Toiletten zu putzen, um wirklich die Fixkosten so niedrig wie möglich zu halten. Und dann hatte ich einfach aus dem Freundeskreis letztendlich, ich weiß noch genau, ich habe 70.000 Euro gebraucht, um die nächsten Monate zu überbrücken. Nach 3 Monaten hatte ich 50.000, also haben immer noch 20.000 gefehlt. Da habe ich meine 3 besten Freunde angesprochen und gesagt, ihr müsst jeweils mir 7.000 Euro geben, jeder kriegt 1%. Da habe ich gesagt, ja, also Achim, also, da glauben wir jetzt wirklich nicht mehr dran. Und du weißt ja, in welcher Zeit wir leben. Das war 2002 damals. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, aber komm jetzt. Ihr könnt mir schon vertrauen, das wird schon was. Ja. Und dann mit viel gut Zureden haben die mir alle jeweils noch 7.000 Euro gegeben und dann hatten wir die 70.000 viel später haben sie sich noch gefreut, ne? Ja, 7.000 Euro, 1% an eine Firma, das war irgendwann dann schon viel Geld wert.
Haben die noch ihre Prozent?
Manche. Echt? Manche, ja. Wurden natürlich verwässert. Da ist jetzt vielleicht noch vielleicht 0,1 übrig oder noch ein bisschen weniger, aber der Wert ist natürlich auch deutlich gestiegen.
Auf jeden Fall froh, dass es kein Kredit war, sondern lieber die Prozent genommen.
Ja, wir hätten keinen Kredit bekommen.
Achso, genau. Ja. Ja. Okay, verrückt. Welcher Zeitpunkt sind wir da jetzt dann ungefähr in, als Jahreszahl und wie alt ist das Unternehmen?
Jetzt sind wir 2002, also 2000 gegründet, 2002, 2003 waren wir zum ersten Mal profitabel.
Okay.
Dann haben wir uns mehr und mehr in dieses Thema reingefuchst, was haben denn die börsennotierten Unternehmen für Pflichten und kamen immer mehr Richtung Compliance, also Pflichten, die mit der Börsennotierung kamen, hatten dann einen Wettbewerb aufgebaut zu dem führenden Unternehmen in Deutschland, das war die DGAP, ein Tochterunternehmen der deutschen Börse, Reuters und VWD. Und irgendwann hat dann die deutsche Börse entschieden, im Jahr 2005 dieses Unternehmen zu verkaufen, was eine Once-in-a-Lifetime-Chance für uns war. Mhm. Jeder ging davon aus, dass dieses Unternehmen an die Deutsche Presseagentur verkauft wird, die große Nachrichtenagentur in Deutschland mit 1000 Mitarbeitenden und alle Zeitungen sind da investiert, da ist eine Genossenschaft. Und die Deutsche Börse, ganz überraschend, hat dann entschieden, an uns zu verkaufen und nicht an die Deutsche Presseagentur. An ein kleines Unternehmen, damals waren wir wieder 15 Mitarbeitenden und die DGAP hatte, die war die Marke in Deutschland. Alle DAX-Unternehmen haben das Unternehmen genutzt, um ihre Ad-Hoc-Nachrichten zu verbreiten. Ja, und das war die große Überraschung. Wir wollten es unbedingt. Wir haben viele Wünsche an das Universum geschickt. Liebe Deutsche Börse, verkauf an uns. Und es wurde tatsächlich wahr.
Wow.
Und das war der große Durchbruch für uns, ja.
Okay.
Und von da ab ging es dann steil bergauf.
Okay. Ja, mittlerweile hast du ja schon gesagt, 600 Mitarbeitende und 15 Länder. Und ihr seid jetzt der Anbieter, sozusagen die Plattform in diesem Bereich, ne?
Ja, in den Märkten, in denen wir aktiv sind, sind wir führend. Aber es ist in diesem Bereich Investor Relations sehr, sehr schwer, in Märkte vorzudringen, in denen die Börsen sonst unterwegs sind oder wo es Wettbewerber gibt, die schon seit ganz, ganz vielen Jahren den Markt beherrschen. Mhm. Also wir haben es sehr gut geschafft in Deutschland, Schweiz, Österreich. Wir waren auch marktführend in Russland zum Beispiel. Aber wir sind nur die Nummer 2 oder 3 in UK, weil die Börse dort sehr stark ist. Mhm. In USA sind wir unter ferner Liefen, weil es dort starke Wettbewerber gibt. Businesswire, PR Newswire, die schon in den 60er Jahren angefangen haben, sich mit dem Thema Nachrichtenverbreitung und so weiter zu beschäftigen.
Okay. Ja, also super verrückte Geschichte auf jeden Fall, finde ich mega interessant. Also wenn ich mir jetzt überlege, was kann man daraus lernen? Also ich finde es ja immer sehr spannend, wenn man durch so eine Gründergeschichte geht und man hat dann ja auch so einen Punkt, wo man eigentlich, oder mehr, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte man dann hat, wo man sagt, das schmeiße ich jetzt hin, das funktioniert nicht. Deine Freunde sagen es dir schon, ich meine, deine Frau war immer noch bei dir im Hotelzimmer, aber die hat ja auch schon gezweifelt, die hat auch schon gesagt, mit den Prospekten und so. Was würdest du sagen, hält dich dann da bei der Stange? Also was sind so die Themen, wo du sagst, ich mache da jetzt weiter? Also,
ja. Ja. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich wahrscheinlich so einerseits schon Durchhalte, Willen, Stamina, wie man so schön sagt. Mhm. Auf der anderen Seite, ein sehr guter Freund hat mir gesagt, du willst es einfach jetzt nicht zugeben, ne, dass das eine schlechte Idee ist, was du da hast. Irgendwann, als ich es dann später geschafft habe, hat er gesagt, ja, schlechte Idee, aber gut ausgeführt, Achim. Also okay. Die Idee bleibt weiterhin nicht besonders gut.
Also ist am Ende die Idee gar nicht so wichtig? Vielleicht.
Ich denke, die Idee hilft dir am Anfang, dich zu begeistern, andere zu begeistern, mit auf den Weg zu gehen. Mhm. Aber dann ist es, denke ich, ganz, ganz wichtig, schnell mit Kunden oder Prospects in Kontakt zu kommen, um dann eben zu verstehen, was die Kunden wirklich wollen. Mhm. Und dann ist Pivot ganz wichtig. Mhm. Also die Balance ständig zu finden zwischen sich was in den Kopf zu setzen, aber dann wieder ganz offen zu sein für was der Markt wirklich denn, was will der wirklich und wie kannst du darauf reagieren? Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit.
Mhm. Verstanden. Irgendwie muss man da schon so eine gewisse Persönlichkeit sein, weil viele Leute, glaube ich, haben dann die Idee, ah, das ist doch meine Idee, jetzt kann ich jetzt nicht was ganz anderes machen, jetzt dreht man wieder die Richtung und so weiter. Hattest du solche Gedanken auch, oder?
Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Und oft ist auch die Schwierigkeit für den Gründer, dass er oder sie am längsten an der Idee festhält, wenn alle um dich rum schon erkennen, ja, eigentlich kann das jetzt nicht mehr funktionieren. Mhm. Und da ist natürlich auch ganz wichtig, auch auf andere zu hören und immer wieder das zu hinterfragen. Es gibt allerdings auch Phasen, da muss man als Gründer wirklich auch noch mal einen Schritt weiter gehen, auch wenn vielleicht das Umfeld nicht mehr so richtig dran glaubt. Also ich glaube, es gibt kein Geheimrezept. Es ist ein ständiges Ausbalancieren.
Okay. Hattest du wirklich irgendwann mal die Situation, wo du gesagt hast, jetzt schmeiße ich hin?
Ja, schon mehrfach. Also als ich die Gehälter nicht bezahlen konnte, diese schlaflosen Nächte, dann auch hier in diesem Internetbereich, ja, es war halt alles noch sehr, sehr wackelig, ne? Es ist vieles in die Hose gegangen. Wenn wir einen Call hatten mit Fresenius Medical Care, da waren 200 Investoren im Call und dann sind die Server abgerauscht und das Unternehmen ruft dann auf der Telefonline an und sagt, ja, was ist da los? Bildschirm, alles weg und so weiter. Und wir da standen und sagen, naja, wir kriegen das gleich wieder hin, Ja, da bin ich. Also die Techniker haben mir gesagt, Achim, geh raus hier. Ich habe mich dann auf der Toilette eingeschlossen, bin dann irgendwann wieder raus und gesagt, okay, ist die Luft rein, sind wir wieder online.
Ja.
Also dann dachte ich auch, boah, jetzt habe ich das ganze Geld hier rein investiert und jede Sekunde kann das zusammenbrechen.
Ja, total. Oh Gott. Ja. Wer waren denn so die wichtigsten Personen in deinem Umfeld, die da noch mit dabei waren?
Ja, also die ersten Mitarbeitenden, Robert Wirth, der aus dem Medienbereich kam, der zwei private Fernsehsender in Bayern aufgebaut hatte, Christian Pfleger, der auch aus dem TV-Bereich kam, eher im Produktionsbereich, und dann unsere ersten Softwareentwickler, die damals noch an den Hauptbahnhof gefahren sind hier in München, um die Einzelteile ihrer Computer zu kaufen und sie dann zusammenzuschrauben. Ja, damals hatten die Entwickler alle ihre eigenen Computer zusammengeschraubt, da hatte man nichts fertig gekauft. Es war alles noch ganz, ganz am Anfang.
Okay.
Ja.
Jetzt hast du ja schon gesagt, also die Idee wird immer wieder angezweifelt und man ändert sie ja sowieso durch den Pivot-Modus. Was ist es eigentlich dann, was man sich im Kopf entscheiden muss, wenn man gründet oder wenn man ein Unternehmen aufbaut? Dann entscheidet man sich ja doch nicht dafür, okay, das ist die Idee und ich brenne für die Idee und die Idee ist, die will ich jetzt machen, sondern man entscheidet sich eigentlich für was anderes dann, oder? Was ist es, was man mitbringen muss und für was man sich entscheiden muss? Ja.
Also sich für ein Thema grundsätzlich zu interessieren, sich zu begeistern, einen Purpose zu entwickeln, eine Mission zu haben, eine Vision zu haben, das ist schon alles sehr, sehr wichtig, auch wenn man dann Änderungen vornimmt. Aber also ich habe ganz stark daran geglaubt von Anfang an, dass Investoren nur dann gute Entscheidungen treffen können, wenn sie Transparenz vorfinden. Und auch Integrität, also dass das eben die Grundvoraussetzungen sind, um gute Investitionsentscheidungen zu treffen, um überhaupt zu investieren. Ne? Klar, wenn ich Kapital suche als Unternehmen, dann muss ich eben so transparent wie möglich sein und ich muss integer sein und ich muss das immer wieder, dieses Versprechen immer wieder erfüllen. Daran haben wir ganz fest geglaubt und wir wussten, wie schafft man das letztendlich mit Transparenz und Integrität? Man schafft es, indem man eben dann Vertrauen aufbaut. Also unser Leitmotiv war von Anfang an Transparenz, Integrität aufbauen, um Vertrauen bei allen Stakeholdern aufzubauen. Die wichtigste Stakeholder für uns war eben damals, waren die Investoren. Aber jetzt arbeiten wir nicht nur für Investoren, sondern wir richten uns natürlich auch an Regulatoren, Mitarbeitende, Geschäftspartner. Das sind alles inzwischen ganz, ganz wichtige Stakeholder, die Unternehmen im Blick haben und wo wir überall helfen, Vertrauen zu schaffen.
Du hast gesagt, man muss einen Purpose entwickeln. Heutzutage sieht man viel, auch so in sozialen Kanälen, dass man seinem Purpose oder seiner Passion folgen soll. Wenn man die noch nicht entwickelt hat, kann man der nicht folgen. Das heißt, Hattest du schon Passion für dieses Thema oder hast du das erst entwickelt im Laufe der Zeit?
Also ich hatte immer Passion für den Aktienmarkt. Mhm. Ich habe schon recht früh mit 16, 17 meine ersten Aktien gekauft, zusammen damals mit einem Schulfreund, und wir haben uns da reingefuchst in manche Branchen. Das hat mich schon immer fasziniert und deswegen wusste ich, ich will irgendwas mit Aktien machen.
Okay.
Aber was mich dann später fast schon abgeschreckt hat, war das Leben in einem Handelsraum. Mhm. Es ging letztendlich dann nur noch um Geld. Es ging nicht um Purpose, es ging nicht um Werte, es ging auch nicht um Team Spirit, sondern es ging um Commission. Mhm. Im Bereich Institutional Sales Equities, da geht es nur darum, wie viel Commission kannst du bringen. Und da wurde nie über Purpose gesprochen, da wurde nie über Werte gesprochen.
Okay.
Und nach einer gewissen Zeit ist es einfach einerseits ein bisschen fad, andererseits hat es auch irgendwo ja einen toxischen Einfluss auf dich. Mhm. Man muss sich so vorstellen, wenn dein Geschäftszweck ist, nur in Anführungszeichen Geld zu verdienen, dann ziehst du auch eine bestimmte Art von Menschen an und du entwickelst auch eine gewisse Unternehmenskultur, die natürlich auf Ellenbogen ausgerichtet ist, nicht auf Team Spirit, nicht auf Werten basiert, sondern da geht es darum, den anderen eher schlecht zu machen, jemanden etwas nicht zu gönnen vielleicht, und in erster Linie immer wieder auf den eigenen Vorteil zu schauen. Mhm. Und ich wusste, da kann ich nicht glücklich werden. Im Gegenteil, ich wurde auch von meinen Freunden angesprochen, Achim, du bist jetzt auch nicht mehr so der Nette von früher und bist auch irgendwo egoistischer geworden. Und da wusste ich, also ich da muss ich raus, ich muss was aufbauen mit Purpose und ich muss darauf achten, dass ich ein Umfeld kreiere, in dem eben Werte wichtig sind, in dem man Spaß an der Arbeit hat, aber im Team Erfolg zu haben, das hat mich immer angetrieben.
Sehr schön. Also das vielleicht nochmal 15, 30 Sekunden zurückspulen, nochmal anhören. Ich glaube, das kann jeder für sich selber auch machen. Wahnsinnsgeschichte. Also wirklich sehr beeindruckend. Wer sich da noch mehr angucken möchte, kann ja gerne versuchen, irgendwie auch natürlich mit dir in Austausch zu gehen oder man guckt mal auf EQS einfach sich die Website an. Da findet man bestimmt im Internet einiges, oder?
Klar.
Super. Ja. Schauen wir uns mal kurz so einen Alltag von dir an, wie du so selber dich managst und was man vielleicht auch als Zuhörender jetzt irgendwie mitnehmen kann für morgen. Gib uns mal so ein Day in the Life of sozusagen. Wann stehst du auf?
Ja, ich stehe, wann stehe ich auf? So vielleicht um 6:30 zu einer noch, würde ich sagen, humanen Zeit. Ich bin kein Frühaufsteher. Wir essen, denke ich, glaube ich, inzwischen sehr gesund, versuchen proteinhaltig uns zu ernähren. Ja. Ich habe mich so ein bisschen in das Thema Longevity reingefuchst und Supplements und schaue, dass dann eben morgens dann vom Zeitablauf auch alles passt, dass ich nicht zu früh Kaffee trinke, dass die Supplements zeitlich gut verteilt sind. Ja, und dann steige ich irgendwann auf meinen Radl, nachdem ich vielleicht die ersten E-Mails und Teams-Messages schon gecheckt habe. Mhm. Und fahre dann ins Office. Ich habe es nicht weit hier vom Englischen Garten in Richtung Hauptbahnhof München, Karlstraße. Ja, und dann geht es normalerweise los. Entweder mit den ersten Meetings, Teams Calls, oder eben es sind noch einige E-Mails offen. Ja, E-Mails ist so ein bisschen das, was mir am wenigsten Spaß macht, aber doch leider am meisten Arbeit immer wieder darstellt, die E-Mail-Flut zu bewältigen. Ansonsten, ich versuche viel, mich in Marketing und Vertrieb noch einzubringen. Wir sind ja ein Unternehmen, das immer im Aufbau ist. Wir bauen immer wieder neue Geschäftsbereiche, neue Produkte auf. Das ist das, was mir am meisten Spaß macht, neue Dinge anzustoßen, Wachstum hinzubekommen und andererseits gefällt es mir auch sehr, Mitarbeitende zu entwickeln. Ich habe immer wieder Vorstandsassistenten, die parallel ein MBA machen und die dann 2 Jahre mit mir eng zusammenarbeiten, die ich schnell in die Projekte rein bekomme, die, denke ich, viel von mir lernen, aber auch die Unternehmenskultur aufsaugen und die ich dann nach 2 Jahren irgendwo hinschicken kann, denen ich vertraue, die mir vertrauen und die dann in unserem Sinne Dinge aufbauen.
Sehr cool. Irgendwelche festen Routinen dann tagsüber? Also aufstehen, habe ich verstanden. Bist du jemand, der immer Mittagessen macht und dann abends irgendwann, oder was gibt es denn da so für Themen noch?
Ja, ich mag schon Mittagessen. Ja. Ich geh gern raus auch, nutze die Zeit mit Kolleginnen und Kollegen dann Dinge zu besprechen während des Mittagessens. Rund um den Hauptbahnhof in München gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Sind wir jeden Tag irgendwo anders. Wir haben aber auch eine sehr schöne Lounge, in der man dann auch Dinge vielleicht irgendwo sich holt und sich dann da hinsetzt. Das nutze ich sehr gern für Mitarbeitergespräche, aber auch sich vielleicht in Teams abzustimmen. Nachmittags ist viel mit USA natürlich, viel mit Geschäftspartnern, aber auch grundsätzlich viel Abstimmung mit unserem neuen Private Equity Partner Thoma Bravo. Wir waren ja über 15 Jahre börsennotiert, haben uns aber vor 2 Jahren entschieden, von der Börse zu gehen und mit Private Equity zusammenzuarbeiten. Und unser Private Equity Partner sitzt in USA. Wir haben auch ein Office Thoma Bravo in London, aber hier mein Chair sitzt in USA. Deswegen habe ich dann auch oft am späten Nachmittag gegen Abend auch noch Termine und Abstimmungsrunden oder habe die Möglichkeit, mich mit anderen CEOs im Netzwerk auszutauschen, was auch immer sehr, sehr interessant ist. Ja, und normalerweise steige ich dann um 7 wieder aufs Radl und fahre dann nach Hause.
Ja, super. Du achtest auch auf deine Schlafdaten, Gesundheitsdaten. Das hat man schon so natürlich gemerkt am Essen und an den Supplements, aber man sieht es auch am Arm. Was guckst du dir das alles besonders an oder hast du es einfach mal nur so als Variable, so sehr, und zum Sensibilisieren, sage ich mal.
Oder? Ja, ich schaue schon, dass ich einerseits gute Recovery habe. Das habe ich schon jetzt gemerkt. Ich bin jetzt 57, da muss man sich die Kräfte schon gut einteilen und jetzt seit 2 Jahren mit Private Equity, da dreht sich das Rad noch schneller.
Sieht man das in der App, die Private Equity
Man sieht, dass die Ruheherzfrequenz schon eine andere ist und man eben schauen muss, dass man eine gute Recovery nachts hat, um dann auch diesen Strain tagsüber irgendwo im Zaum zu halten. Also ich versuche da eben dagegen zu arbeiten, gegen das Altern, sagen wir, die gleiche Pace hinzubekommen wie früher.
Okay. Was sind deine 2, 3 Haupttipps für Longevity, was du jetzt schon rausgefunden hast für dich?
Also Schlaf natürlich, auf den Schlaf zu achten, auch eine gute Abendroutine hinzubekommen, damit man auch relativ schnell und gut einschlafen kann. Und ansonsten Kraftsport, ich glaube, das habe ich schon für mich gemerkt, dass das Effizienteste und Beste für meinen Körper ist. Macht mir überhaupt keinen Spaß, aber ich habe das Glück, einen Personal Trainer rund um die Ecke zu haben, hier beim Office. Da gehe ich 3-mal hin und dann spiele ich noch Tennis und versuche eben auch über das Radfahren so ein bisschen immer wieder in Bewegung zu bleiben und den Kopf frei zu bekommen.
Okay, verstanden. Weil du es angesprochen hast, Schlaf, was sind da so die Tipps für, ich glaube, Schlaf ist ein riesiges gesellschaftliches Problem. Viele Leute können nicht schlafen, viele Leute wachen auf, können dann nicht wieder einschlafen und sehr, sehr viele Leute, habe ich irgendwann mal eine Zahl gelesen, also mehr über 50%, haben, wenn man den Schlaf sich anschaut, nicht so gute Schlafphasen, da gibt es dann unterschiedliche Levels und so weiter. Hast du da irgendwelche, weil du gesagt hast, Routine abends und sowas, irgendwelche Tipps für guten Schlaf?
Ja, also Handy weglegen, es fällt mir wahnsinnig schwer, aber die letzte halbe Stunde vor dem Schlafengehen auf keinen Fall, wenn es geht, auch vorher nicht, überhaupt eben in keine Bildschirme reinzuschauen, eher zu reden, zu lesen oder einen Spaziergang nach dem Abendessen, sowas ist natürlich super, dann ist die Verdauung auch gut, versuchen was Leichtes zu essen. Abends ist für mich immer ganz wichtig und ja, abends nehme ich natürlich auch noch ein paar Supplements, nicht viel, aber Magnesium ist bei mir sehr hilfreich und ich habe noch eine Aminosäure, L-Tryptophan, die nehme ich noch, die hilft mir auch beim Einschlafen und dann passt es eigentlich.
Super. Hey, super, super Episode. Also hat mega Spaß gemacht. Danke, dass du das alles so offen mit uns geteilt hast. Vielleicht noch 2 letzte Fragen und dann machen wir Schluss. Die erste Frage, wenn man dir das jetzt alles verbieten würde, was würdest du sonst machen? Gibt es irgendwelche anderen Passionen oder irgendwas ganz anderes, was du machen würdest?
Ja, also das Longevity-Thema, das hat mich jetzt schon gepackt. Da würde ich gerne noch mehr Zeit damit verbringen. Ich hatte einen DNA-Test gemacht, super interessant, was da alles rauskam, welche Risiken da sind, wie man dem besser vorbeugen kann, durch Ernährung, durch Testen natürlich, durch Supplements, durch den Lifestyle. Ich glaube, dieses Feld ist super, super interessant. Da würde ich mich gerne noch mehr reingraben. Das könnte ich mir vorstellen, irgendwann da noch mehr Zeit damit zu verbringen.
Ja, und das ist ein wichtiges Feld. Wird gerade noch so ein bisschen belächelt, habe ich das Gefühl, weil da kommt von den USA so auch die ersten Leute, Brian Johnson, so kennst du wahrscheinlich auch.
Klar.
Und da sind die Leute natürlich am Anfang immer, da stürzt sich das Internet auf solche Personen. Eigentlich komisch, ne? Da ist jemand, der versucht einfach nur so lange zu leben wie möglich und man findet dann trotzdem irgendwie noch irgendwo dann...
Ja, es ist halt sehr extrem. Man will ja nicht sein ganzes Leben dem unterordnen. Ja. Und es schreckt dann viele Leute ab. Aber es schreckt, glaube ich, eher die ab, die dann vielleicht eher ein schlechtes Gewissen haben, dass sie selbst zu wenig tun.
Das stimmt.
Aber
das stimmt.
Klar, übertreiben muss man es nicht. Man muss es irgendwo schon so hinbekommen, dass man noch Spaß am Leben hat.
Ja, genau. Jetzt haben wir schon super viele Tipps gehabt. Wenn du hörst, da hören jetzt Leute zu, die sind auf der einen Seite in einer ähnlichen Rolle wie du, die sind vielleicht CEO, CFO, CTO oder irgendeinem anderen C-Level-Entscheider-Rolle gerade aktiv oder die sind vielleicht Young Professionals, die sich für Gründen oder selber für Geschäftsführung interessieren. Hast du irgendeinen Tipp noch, den du loswerden würdest oder hast du vielleicht sogar einen Tipp, der so an dich selber, an dein jüngeres Ich sozusagen geht?
Also ich glaube, das, was auch bei dir im Podcast schon viele gesagt haben, man muss irgendwo rausfinden, wofür man sich wirklich interessiert. Es gibt ja so ein tolles Strategiekonzept, Hedgehog-Konzept, da beantwortest du drei einfache Fragen. Wofür hast du Leidenschaft? Worin kannst du der Beste werden? Und womit kannst du auch Geld verdienen? Und wenn du diese drei Fragen beantwortest und findest dann irgendwo eine Mitte, also dort, wo sich diese drei Fragen überschneiden, dann hast du es gefunden. Das ist nicht ganz einfach, aber wenn du da dran bleibst und dir immer wieder diese drei Fragen stellst, dann wirst du deinen Weg finden und dann einerseits sich nicht beirren lassen, andererseits dann doch immer wieder offen zu sein, um auch vielleicht Änderungen vorzunehmen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ambitious and humble, das hat mich schon immer begleitet. Irgendwo ehrgeizig zu sein, was erreichen zu wollen, aber auch bescheiden zu bleiben dabei. Im Erfolg immer an das Team zu denken. Good results look out of the mirror. Ganz wichtig, bad results look in the mirror. Wenn es schlecht läuft, schau immer, woran, was kannst du besser machen? Wenn es gut läuft, schau, wer hat dir geholfen? Ich glaube, damit kommt man sehr weit.
Sehr cool. Das ist ein gutes Schlusswort. Hey, herzlichen Dank dir. War eine super Episode, hat mich mega gefreut. Danke dir.
Danke dir, hat Spaß gemacht.
Perfekt. Ja, an alle, die jetzt noch dabei sind und zuhören, ich freue mich natürlich immer, wenn ihr diesen Kanal abonniert, wenn ihr es weitererzählt, den Leuten natürlich sagt, hey, wir haben hier eine neue tolle Episode, vielleicht interessiert es ja jemanden bei euch im Netzwerk. Wenn ihr mit uns in Austausch gehen wollt, unsere LinkedIn-Profile sind in den Shownotes und ihr könnt natürlich auch dann zu EQS gehen und euch das nochmal im Detail anschauen, wenn euch da was interessiert oder ihr sogar Interesse habt an der Plattform. Ich persönlich danke euch natürlich immer, wenn ihr auf mich zukommt zum Themen Interim Management, Executive Search. Wenn ihr gerade nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen habt, dann können wir definitiv helfen. Manchmal hilft das Gespräch und man findet dann natürlich auch intern gute Leute oder im eigenen Netzwerk gute Leute. Und wenn das nicht der Fall ist, haben wir einen sehr gut qualifizierten Talentpool an Interim Executives, an Operating Partner für eure jeweilige Situation im Unternehmen. Das können M&A-Topics sein, das können Systemeinführungen sein, PMI, können aber auch Organisationsumbauthemen sein. Alles, was interimistisch, Kompetenz oder eben Ressourcen fordert, kommt gerne auf mich zu. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir, Achim.
Danke dir.